Guten Abend, liebe Brüder und liebe Schwestern. Ich sehe hier von diesem Pult aus, dass sich die Reihen gelichtet haben. Und es ist verständlich, dass viele schon nach Hause fahren mussten, denn heute ist ein Arbeitstag.
Und da fahren jetzt auch nachher auch noch welche
nach Hause. Gestern war es ganz schlimm, da waren die Autobahn absolut dicht, voll. Es war ganz, ganz schlimm. Alles zu. Ja. Ich habe meinen Sohn gestern gewartet, sagte er, ist um 10 zu Hause, bin ich bis 1 aufgewesen. So. Dann habe ich auf ihn gewartet. So ging das da gestern so. Ja, aber wir wünschen Ihnen natürlich, dass alle, die fahren, Gottes Segen und Wege leiht, das ist selbstverständlich, und alle, die unterwegs sind. Wir schlagen auf Lied 486. Welche Verse?
Alle sechs
Verse. Ja, gut, wir haben Zeit. 486, 1 bis 6, alle sechs Verse. Ja, Jesus, das dürfen wir wissen und glauben, dass auch für uns einen Lohn gibt in der Herrlichkeit. Auch die Kronen werden verteilt werden. Wie es in einem Lied auch heißt, es wird tönen bei dem Krönen. Ja, wir werden ganz einfach in deine Herrlichkeit geführt. Aber in dieser Zeit, in dieser Welt, dürfen wir auch noch deine Zeugen sein und dürfen verkündigen, was du getan hast. Wie auch heute Abend in Brot und Wein deinen Tod verkündigen. Wir kennen, dass Christus für uns gestorben ist, seinen Leib hat brechen lassen. Und dafür danken wir dir, dass wir das immer wieder zu deinem Gedächtnis tun dürfen, was du für uns getan hast. Wir dürfen dich dabei auch immer wieder erinnern, dass du deine Verheißungen doch bald einlösen mögest. Dass nichts zurückbleibt, sondern was du durch deinen Tod und dein Auferstehen geschaffen hast, diesen Sieg, den der Vater dir gegeben hat, dass du ihn endlich sichtbar proklamieren mögest. Und so kommen wir heute Abend zusammen und bitten dich, dass du uns in deine Gemeinschaft nimmst, wenn wir am Tisch des Herrn miteinander sind, in der Gemeinschaft mit dem Vater, in der Gemeinschaft mit dem Sohn, der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und darum bitten wir dich. Segne unseren Bruder, der uns dient, und segne unsere Mahlfeier, dass auch jeder Einzelne, jedes Einzelne doch auch innerlich vorbereitet ist zum Segen und zur Verkündigung. Amen.
Amen.
Auch die schönsten Tage gehen zu Ende, wäre der letzte Abend. Wir haben einen reichen, bunten Strauß gehabt in diesen Tagen. 12 verschiedene Brüder, wenn wir noch die Gebetsstunden dazu zählen, 15 verschiedene Brüder haben uns gedient. Es war ein wunderbarer, mächtiger, bunter Strauß. Und heute nun ein letztes Thema: die Gemeinde auf dem Weg zur Vollendung. Man könnte vielleicht auch sagen, die gottgegebenen Dienste für diesen Weg. Ich habe gedacht an das Wort aus dem Epheserbrief, Kapitel 4. Da haben wir heute Morgen schon hineingeschaut. Ich müsste eigentlich anschließen. Unser Bruder ging bis Vers 6. Ich müsste über Vers 7 anschließen. Ich komme darauf vielleicht zu sprechen. Ich will nur mal die Verse 11, 12 und 13 lesen. Wir werden besonders die Verse 12 und 13 uns ansehen. Und er hat die einen gegeben als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maße des vollen Wuchses der Fülle des Christus. Man staunt immer, wie Paulus in wenigen Worten, wir haben jetzt Verse, wurde ja nicht in Versen geschrieben, eine ungeheure Fülle hineinlegt. Und man braucht schon eine ganze Zeit, bis man mit diesem Gedankenreichtum ein wenig zurechtkommt. Was ich vorwegschicken möchte, der Zusammenhang ist ja wichtig für den ganzen Abschnitt. Da haben wir in Vers 7 dieses wunderbare Wort: Jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach unserer Bedürftigkeit, nach dem Maße der Gabe des Christus. Wir können nicht ermessen, wie groß das ist, Geschwister. Jedem Einzelnen von uns. Es durfte also keiner in der Gemeinde Gottes sagen, ich habe keine Gabe, ich habe keine Gnade. Nein, jeder. Wir sollten an das Wort denken, wenn wir dann an die Verse 12 und 13 kommen. Und dann diese wunderbare Hineinführung in die Größe des Christus. Er ist hinaufgestiegen, hat die ganze Gefangenschaft gefangen geführt. Er hat Gaben empfangen für den Menschen. Und wenn man das Wort dann nachliest, wo es steht, ist ja ein Zitat aus Psalm 68, zu dem Zweck, damit Gott auch eine Wohnung habe bei den Widerspenstigen. Gott will wohnen bei uns. Eine herrliche Botschaft. Und da werden wir hineingenommen, wie der Herr hinaufgefahren ist, hinabgefahren ist. Und dann wird uns gesagt, der hinabgestiegen ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel. Warum? Auf dass er das All erfüllte. Und dann kommt unser Abschnitt, den wir betrachten wollen. Wir wollen uns also merken, diese Worte. Jedem Einzelnen ist Gnade gegeben. Der Zielgedanke von der ganzen Offenbarung dieses Textes, auf dass er das All erfüllte. Wir haben dieses Wort auch in Epheser 1 am Schluss. Der Vater hat uns seinen Sohn gegeben als das Haupt über alles. Wir sollen immer wieder erkennen, wie groß die Gabe ist, die der Vater uns in seinem Sohne gegeben hat. Über alles der Versammlung gegeben, welches sein Leib ist, die Fülle dessen, der das All in allem erfüllt. Die große Aufgabe des Sohnes, dass er das ganze All in allem erfüllt. Und dafür hat der Vater ihm eine Gemeinde gegeben. Die darf die Fülle sein. Das heißt, wir werden von seiner Fülle erfüllt für diese wunderbare Aufgabe. Und wie gesagt, der gleiche Gedanke hier in unserem Kapitel 4. Und nun ist es ja ganz selbstverständlich, dass diese Gemeinde, die der Vater ihm gegeben hat, für dieses große Ziel, für diese große Aufgabe, dass diese Gemeinde auch eine besondere Zubereitung braucht. Und dafür ist was Wunderbares, wie wir gesungen haben, in heiligen Brüderstunden, gelöst von Zeit und Welt, habe ich die Art gefunden, die dir, o Herr, gefällt, dass wir da in aller Stille hineingeführt werden, in diese tiefen, reichen Gottesgedanken. Und nun hat der Vater der Gemeinde gegeben. Wir müssen darauf achten, er hat gegeben. Wenn wir 1. Korinther 12 aufschlagen, da heißt es, Gott hat gesetzt. Es wird viel geredet, wird viel gepredigt. Wir sollten achten, Gott hat gegeben. Und je mehr wir darauf achten und entsprechend unser Leben einrichten, wir werden ganz gewiss mehr Segen gewinnen. Hier werden also 5 Hauptdienste genannt, besondere Gaben, die Gott der Gemeinde gegeben hat, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Manche sind in der Meinung, dass es heute noch Apostel und Propheten gibt. Ich bin gelehrt worden von Anfang an und ich habe so genommen und bin so überzeugt. Wir sind aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Die Grundlage ist abgeschlossen. Wenn heute Leute auftreten, sie würden Apostel sein und sie werden Propheten, naja, schon im Neuen Testament in den Sendschreiben, sie haben es geprüft und haben sie als, naja, ihr wisst, als falsch erfunden. Ich glaube zwar immer noch, dass Gott besonderen Brüdern, einzelnen Brüdern, eine besondere Prägung gibt, dass sie fast so eine apostolische Erscheinung sind oder dass sie in besonderer Weise eine prophetische Begabung haben. Ich möchte zwei Namen nennen, die liegen weit zurück. Wenn ich neuere Zeiten nehmen würde, würde man sagen, warum nimmst du den nicht und jenen? Ich denke an Professor Ströter. Persönlich nie gekannt, aber wenn ich mir sein Bild ansehe, dieses klare Gesicht, diese wunderbaren Augen, da spürt man etwas, ja, von einer göttlichen Gnade, die ihm in besonderer Weise gegeben ist. Und wenn man seine Schriften liest, dann spürt man es noch mehr. Bei der prophetischen Begabung denke ich an den Pfarrer Böhmele, der da drüben das Haus gebaut hat. Ich habe früher sehr viel und sehr gern Böhmele gelesen. Und ich habe mich immer gewundert, wie der Pfarrer Böhmele nach dem Ersten Weltkrieg, als die ersten Neuordnungen der Welt eingetreten sind, wie dieser Mann mit einem klaren Blick erkannt hat, aus diesen ersten zarten Anfängen, wo das einmal hinführen wird. Alles so gekommen. Andererseits stelle ich fest und bin betrübt, wir stecken jetzt mittendrin und viele sehen es nicht. Also man sieht, man braucht eine prophetische Begabung und wenn die da ist, dann siehst du aus den kleinsten Anfängen, wie sich etwas entfaltet. Die anderen Dienste, Evangelisten, Hirten und Lehrer, wenn sie einen gottgemäßen Dienst tun wollen in der Gemeinde Gottes, dann werden sie den nur tun können auf dieser Grundlage der Apostel und Propheten. Solange man etwas anderes bringen will, mehr bringen will oder anderes bringen will, wird man der Gemeinde Gottes nur schaden. Je enger wir am Worte Gottes sind, ich liebe das Wort, das Paulus geschrieben hat an Timotheus, habe ein Muster gesunder Worte. Dann haben wir eine gesunde Lehre und dann gibt es auch einen gesunden Glauben, eine gesunde Entfaltung. Es wäre jetzt über die Evangelisten, Hirten und Lehrer ja viel zu sagen, aber das will ich jetzt mal lassen. Vielleicht darf ich mal den Lehrer erwähnen. Wir haben ja hier gelesen, Gott hat gegeben. Dann gibt es aber noch einen anderen Lehrer, finden wir im Hebräerbrief. Wir sollten Lehrer sein nach der Zeit. Wenn wir so und so lange gläubig sind, 20, 30, 40, 50 Jahre, und hätten dann noch nicht die Fähigkeit, einen anderen in das Wort hineinzuführen, da stimmt etwas nicht. Der Zeit nach Lehrer. Es gibt also das Beide. Lehrer in Originalität und Lehrer nach der Zeit. Originalität von Gott gesetzt. Ich möchte keine Namen nennen, welche ich ja so erkenne, als Lehrer von Gott gegeben. Man muss immer Obacht geben. Ja, schön. Wir brauchen dich. Gehen wir nun zu den Versen 12 und 13. Hier finden wir in der Kürze, wie Paulus es macht. Bruder Arthur Muhl hat ja mir gern gesagt, Paulus ist der Chefarchitekt. Der macht ein paar kurze Striche und dann kommen die anderen Architekten dran, die müssen das dann ausbauen. So ungefähr scheint es zu sein. Mit wenigen Worten. Er hat also in den Versen 12 bis 13, ja, wie ich sehe, 7 Punkte angegeben. Ich nenne sie mal kurz. Erste zur Vollendung der Heiligen. Das zweite für das Werk des Dienstes. Das dritte hinein in die Auferbauung des Leibes Christi. Das vierte, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens. Das fünfte, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Sechstens, zu einem vollkommenen Manne. Und siebtens, hinein in ein Maß des Vollwuchses der Fülle des Christus. Was sind das für Worte? Ich werde mich vielleicht beim ersten Punkt ein wenig länger aufhalten, weil das das Grundlegende ist. Wenn wir selbst in einer guten, gesunden Grundlage sind, kann der Aufbau viel besser gehen. Wenn der Grund nicht klar ist, wenn man bei allen Dingen schwimmt und nicht genau weiß, kann man kaum aufbauen. Gibt immer ein wackeliges Haus. Deswegen zunächst einmal der erste Punkt. Meine Elberfelder, die Bibel hat nun die Worte zur Vollendung der Heiligen. Vollendung, da wäre es ja schon die Spitze erreicht. Also kann es wohl nicht ganz sein. Die neuere Ausgabe oder die neuere Übersetzung von Elberfeld, die bringt wohl, wie man mir sagte, Zurüstung. Bitte? Ausrüstung. Ich habe dann das Wort in meine griechischen angesehen, interlinear, oben griechisch, unten deutsch. Da steht das Wort Katatismos. Und dann habe ich halt in, na, wie heißt das, Konkordanz nachgesehen, kommt nun einmal vor, dieses Wort Katatismos. Ja, da kann man nicht so viel anfangen. Im Wörterbuch griechischen steht als erstes da, bei diesem Wort, der Ausdruck eines Arztes, ein Glied einzurenken. Und da merken wir, wohin der Gedanke zielt, nicht? Vielleicht habt ihr es mal erlebt, ich habe es mal erlebt in meiner Familie, Enkelkind ist da, ich komme heim und ich saß eben da und der Arm wurde nicht gebraucht. Und wenn man ihn nur ein klein wenig bewegte, hieß es nur, aua, aua, musst ins Krankenhaus mit dir. Und dann wurde der Arm wieder eingerenkt. Wie der Arm eingerenkt war, da war wieder eine volle Bewegung da. Das ist der erste Gedanke, die Einrenkung, damit wir ein brauchbares Glied am Leibe des Christus sind. Dann gibt es ja noch ein Wort, das im gleichen Wortstamm ist, katatizo. Das haben wir dann auch angesehen. Das Wort kommt 13 Mal vor im Neuen Testament. Und es scheint gar nicht so einfach in der Übersetzung zu sein. Ich habe also verschiedene Übersetzungen angesehen, angefangen interlinear. Die haben für das eine Wort, 13 Mal kommt es vor, 7 verschiedene Worte genommen. Meine Elberfelder, der hat 6 verschiedene Worte. Luther hat für die 13 11 verschiedene Worte genommen. Also fast hätten sie es geschafft, für jedes ein anderes Wort zu nehmen. Die Konkordanten, die ja nur ganz stolz sind, für jedes Wort ein gleiches Wort, die haben 5 verschiedene Worte, haben zwar viel Ähnlichkeit, aber doch haben sie 5 verschiedene Worte. Ein einziger hat es geschafft mit einem einzigen Wort, brauche den Namen wohl gar nicht nennen, ja, war da, der schreibt als Hauptwort gemäß angepasster oder gemäß anpassen. Jetzt musst du natürlich erst wieder Gedanken machen. Was kannst du darunter verstehen? Gemäß angepasster, gemäß anpassen. Ich habe also das Wort wieder im Wörterbuch angesehen und habe mir Verschiedenes hingeschrieben, was sie so für dieses Wort katatizo angegeben haben. Eigentlich ein Glied einrenken, einrichten, ausbessern, in Ordnung bringen, in eine Verfassung bringen oder schulen, zur Einigkeit bringen, völlig auf den richtigen Weg bringen. Ich habe mir 3 Punkte herausgeschrieben. Erste, in Ordnung bringen. Zweitens, in eine Verfassung bringen oder schulen. Drittens, völlig auf den richtigen Weg bringen. Ich möchte dazu einige Bibelworte nennen. Erster Gedanke, in Ordnung bringen. Der Herr hat seine Jünger gerufen und berufen. Es ist ganz wunderbar, wenn man sieht, den Petrus und seinen Bruder, die waren beim Fischfang, hat er gesagt, kommt, lasst das sein, ihr sollt Menschenfischer werden. Da ließen sie alles liegen und gingen mit. Wie war es bei dem Johannes und seinem Bruder, dem Jakobus? Die haben die Netze ausgebessert. Da steht das Wort katatizo. Und das können wir uns vorstellen. Was hätte es für einen Wert, mit Netzen eine Arbeit tun zu wollen, wo der ganze Fischfang doch wieder rausgeht? Es ist also eine äußerste Wichtigkeit, dass die Netze in Ordnung gebracht werden. Da wird dieses Wort gebraucht, in Ordnung bringen. Wir finden das Wort aber auch im geistlichen Sinne. Paulus gebraucht ist an die Thessalonicher, im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 10. Da muss man denken, wir sagen ja heute noch, Thessalonich ist eine Mustergemeinde. Und wenn man den Brief liest, man spürt ja, wie Paulus mit Freude an dieser Gemeinde gehangen hat. Dann hat er ja Sorge gehabt. Dann hat er den Timotheus hingeschickt, kam mit einer guten Nachricht zurück. Und dann sagt er, jetzt leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Das ist ein Wort. Jetzt leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Das ist die Wechselbeziehung in der Gemeinde. Und dann ist er doch besorgt, der Paulus. Und er schreibt, Tag und Nacht bete ich, dass ich zu euch komme. Warum? Ich möchte das, was an eurem Glauben mangelt, in Ordnung bringen. Katatizo. Das ist ja ein Wunder, der Glaube. Und der Glaube hat ein Wachstum. Der Glaube, ja, er lobt sogar im zweiten Brief an die Thessalonicher, weil euer Glaube überaus wächst. Und doch ist er besorgt, er möchte ihren Glauben in Ordnung bringen. Wäre also der erste Gedanke. Vollendung der Heiligen, Glauben in Ordnung bringen. Der zweite Gedanke, in eine Verfassung bringen oder schulen. Wir haben in Lukas 6, Vers 40 ein Wort von unserem Herrn. Ein Jünger ist nicht über seinen Meister. Wenn er aber ganz ausgebildet ist, das ist das Wort Katatizo, dann wird er sein wie sein Meister. Ein großes Wort. Das Wort Jüngerschulung hat schon etwas für sich, liebe Geschwister. Dass wir Lernende sind. Ein Jünger ist ein Lernender. Und Lernende dürfen wir sein, sollen wir sein. Und es geschieht dann, dass man dann zu einer vollen Ausreifung kommt. Aber man muss anfangen zu lernen. Beim Herrn, beim Herrn. Den weitesten Raum nimmt mein dritter Gedanke ein. Völlig auf den richtigen Weg bringen. Und da ist es mir ganz großartig, dass wir dann zweimal finden, wie Gott selbst sich einschaltet, dass wir auf den richtigen Weg gebracht werden. Ich nenne die beiden Stellen. Das erste wäre 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner eigenen Herrlichkeit, er wird euch vollkommen machen, voll zubereiten. Hier ist der Gedanke, er wird euch in Ordnung bringen. Wird so euren Weg lenken und bestimmen, dass ihr zum vollen Ziel kommt. Und das ist so wunderbar, dass da das Wort der Gnade steht und das Wort der Herrlichkeit, nicht? Der Gott aller Gnade. Und wir haben Gnade empfangen nach dem Maß der Gabe des Christus. Er hat uns zur Herrlichkeit berufen. Und da will er uns so in Ordnung bringen. Das zweite Wort, wo Gott selbst handelt, haben wir Hebräer 13, Vers 21. Da steht da, der Gott des Friedens, der aus den Toten wiederbrachte unseren Herrn Jesus Christus. Elberfelder Bibel sagt, eine charakteristische Bezeichnung Gottes. Und dieser Gott des Friedens, von dem wird wieder sagen, er wird euch vollkommen machen. Also völlig in Ordnung bringen, völlig auf den richtigen Weg bringen. Der Gott des Friedens ist der Wiederbringer aus den Toten. Der hat ein wunderbares Werk dann in uns, dass wir zubereitet werden, dass die Gemeinde zum vollen Maß kommt. Aber dann finden wir diesen Dienst auch, dass der Apostel Paulus ihn tut. 1. Korinther 1, Vers 10. Ein Ermahnungsdienst des Apostel Paulus, damit keine Spaltungen unter uns sind. Da muss eben dieses Einrenken sein. Richtig uns auf den Weg bringen. Und dann dürfen wir alle diesen Dienst tun. Galater 6, Vers 1. Da heißt es, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringet ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurecht im Geiste der Sanftmut. Bringet ihn wieder zurecht. Das wäre der Gedanke, Katatizo, ihn wieder auf den richtigen Weg bringen. Also wir merken, liebe Geschwister, der erste Gedanke zur Vollendung der Heiligen, Zurüstung oder Ausrüstung, oder nehmen wir den medizinischen Fachausdruck, einrenken, dass wir als Glieder am Leibe des Christus auch funktionsfähig sind, dass der Herr uns gebrauchen kann, nicht? Möchten wir. Dann kommt der zweite Gedanke. Für das Werk des Dienstes. Und jetzt habe ich den Eindruck, nachdem der Hauptdienst an uns geschehen ist, da werden wir selbst alle angesprochen, dass wir jetzt beteiligt sind. Für das Werk des Dienstes. Dafür dieser erste grundlegende Dienst, der so wichtig ist. Je gründlicher er ist, umso mehr kommt die weitere Ausgestaltung, ja, möchte nicht sagen automatisch oder von allein, aber es ist leichter. Es ist leichter, an das Ziel heranzukommen. Werk des Dienstes. Wenn man die beiden Worte zusammennimmt, könnte man sagen Diakoniewerk. Ja, nun ist ja in manchen Kreisen auch bei uns das Wort Werk nicht gerade groß geschrieben und das Wort Dienst ja nun auch nicht. Aber wenn man sich einmal mit beiden Worten befasst, dann merkt man, wie wichtig diese Worte sind. Wir haben sie schon gehört in diesen Tagen, dass Gott die guten Werke zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Und Paulus meint, wir sollen gute Werke betreiben, damit wir nicht unfruchtbar sind. Aber nun Werk des Dienstes. Gott möchte, dass wir dienen. Ich habe meine Freizeit halten dürfen. Da hat man mir das Thema gegeben, Dienen, Dienst. War für mich sehr schön, die Vorbereitung. Ich glaube, 8 verschiedene Worte für dienen habe ich gefunden. Hier steht das Wort Diakon, Diakonia. Manche meinen, dass dieses Wort ja eigentlich zum Ausdruck bringt, durch den Staub gehen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber manche meint so, mit einigermaßen, ja, zu gut, also gut. Jedenfalls sollen wir dienen. Ach, ich möchte ein Wort lesen. Paulus hat ja gesagt im Kolosserbrief, den wir schon hatten, dass er ein Diakon der Gemeinde geworden ist. Als Apostel ist er eingesetzt. Apostel nach Gottes Willen eingesetzt. Aber als Diakon der Gemeinde ist er geworden. Und wenn man das Leben des Apostel Paulus hineinsehen, ach ja, welch ein Diener. Ich will nur mal hinweisen, 2. Korinther 6. Sondern in allem uns erweisen als Gottes Diener. Und dann kommt 18 Mal in. Das erste heißt, in vielem ausharren. Und so geht es weiter. Dann kommt 3-mal durch. Und dann kommt 7-mal als. Das letzte heißt, als nichts habend und alles besitzend. Als die Armen und die vielen reich machend. Was ist das für ein Dienst? 28 Stücke werden da genannt. Man liest das meistens so flott durch, ohne sich tiefe Gedanken zu machen, was es um einen Diener in der Gemeinde Gottes ist. Ja, es wären manche weitere Stellen anzuführen. Ach, vielleicht gibt es noch ein schönes Vorbild für die Worte Werk des Dienstes. In 1. Chroniker 28, Vers 20. David weiß, er darf keinen Tempel bauen, er hat nur vorbereiten dürfen. Und dann spricht er mit seinem Sohn Salomo und gibt ihm Anweisungen. und gibt ihnen einen wunderbaren Zuspruch, sehr ähnlich wie ihn der Josua empfangen hat, dass Gott mit ihm sein wird, stärken wird, ausrüsten wird für das Werk des Dienstes. Da war ein Werk des Dienstes für den äußeren Tempel. Hier ist ein Werk des Dienstes für den geistlichen Tempel. Wir hatten ja das Wort schon gehabt, wir werden auferbaut als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus. Wir werden sehen, dass es da doch einige Zubereitungen braucht. Das Wort dienen ist ja sehr weitschichtig. Man kann in vieler Weise dienen. Wir hatten ja diese Tage ein Wort erwähnt. Für mich ein Schlüsselwort gewesen für dienen. Apostelgeschichte 24, wo Paulus bekennt als der Gefangene: Das bekenne ich dir, dass ich also dem Gott der Väter diene, indem ich allen glaube, gleich wie geschrieben steht. Schön. Da heißt es sogar, Gottesdienst darbringe. Aber das kannst du nicht sagen, lieber Bruder, wenn wir die Bibel nicht lesen, nicht? Und wenn man dann behaupten würde, ich glaube allem, was geschrieben wird, ja, dann musst du erst mal wissen, was geschrieben steht. Und dann musst du mit diesem Wort eins werden. Dann kannst du auch ein solches Bekenntnis ablegen. Dann kommt das Dritte. Hinein in die Auferbauung des Leibes Christi. Von Leib Christi haben wir heute Morgen ja gehabt, reichlich, ausführlich. Ein Geist, ein Leib. Brauche ich also nicht mehr viel sagen. Vielleicht nur noch mal darauf hinweisen, jedes Glied ist organisch, lebensmäßig mit dem Haupt verbunden. Darüber sollten wir uns immer wieder freuen. Jeder von uns ist ganz persönlich mit dem Haupt verbunden. 1. Korinther 1, Vers 9, Gott ist treu, welcher euch berufen hat, hinein in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Volle, ganze Name unseres Herrn wird da gesagt. In diese Gemeinschaft sind wir hineinberufen. Und dieser Leib wächst. Er wächst. Und jeder Einzelne von uns soll wachsen. Ich liebe sehr das Wort aus Kolosser 1 nach der Luther-Übersetzung. Wir wachsen hinan zur göttlichen Größe. Das sind so herrliche Zielgedanken unseres Gottes. Aber hier steht eben auch das Wort von der Auferbauung. Und da müssen wir sagen, jedes Glied ist in den Dienst gestellt. Jedes Glied ist beteiligt an der Auferbauung des Leibes Christi. Darum ist im Kontext zusammen dieses Wort, einem jeden von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Maße der Gabe des Christus. Solche Worte müssen wir immer wieder in Erinnerung rufen, dass nie jemand sagt, ja, bei mir ist Gott vorbeigegangen. Nein, nein. Gott hat jeden gegeben. Sicher, vielleicht hat der eine mehr, der andere weniger. Denk an das Gleichnis, der hat 10 Pfunde, 5 Pfunde, ich habe 1. Wie es Gott getan hat. Aber jeder ist begabt, jeder ist begnadet, jeder ist beteiligt, dass dieses geistliche Haus aufgebaut wird. Und dass wir dann geistliche Schlachtopfer darbringen. Ich bin froh und dankbar, dass das Wort bei Petrus steht. Wir haben oft das Wort von den Schlachtopfern. Schlachtopfer ist immer ein blutiges Opfer. Können wir ja gar nicht mehr vollziehen, nicht? Und darum haben wir das Wort geistliche Schlachtopfer, gilt? Dass das im Geistlichen sich vollzieht, diese Opfer, die wir Gott darbringen dürfen. Also, jedes Glied in den Dienst gestellt, jedes Glied ist beteiligt an dem Aufbau dieses geistlichen Hauses. Wir sind der Tempel Gottes. Paulus schreibt Epheser 2, Vers 20, 22 davon, 1. Petrus 2, Verse 4 und 5. Ich habe mal ein schönes Wort gefunden, das steht in Sprüche 24, Vers 3. Da heißt es, durch Weisheit wird ein Haus gebaut. Durch Verstand wird es befestigt und durch Erkenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei köstlichem, lieblichem Gut. Ich habe noch nie ein Haus gebaut für mich, aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein Wort Leitung sein könnte, nicht? Mit Weisheit, mit Verstand. Ja, und was wäre das schönste Haus, wenn alle Zimmer leer wären? Den wir uns nicht wohlfühlen. Und so ist es eben bei diesem geistlichen Haus. Durch Weisheit, durch Verstand, durch Erkenntnis. Und wenn wir dann an Jesaja 11, Vers 2 denken, ist die einzige Stelle, wo wir den siebenfachen Gottesgeist beschrieben bekommen, nicht? Der Geist des Herrn, die tragende Säule, dann die drei Doppelarme. Und es ist gleich der erste Doppelarm, der Geist der Weisheit und des Verstandes. Sechste wäre dann der Geist der Erkenntnis. Wir sehen also, wie sehr wir den Geist Gottes benötigen, brauchen, liebe Geschwister. Und Gott gibt seinen Geist denen, die ihm gehorchen, dass wir an dieser Auferbauung beteiligt sind. Aus dem Kapitel 4 vielleicht zwei Stellen über die Auferbauung, dass wir was Praktisches haben. Da heißt es Vers 16, aus welchen der ganze Leib wohl zusammengefügt, ich habe mir die Worte unterstrichen, wohl zusammengefügt. Gott hat sich was gedacht, wenn uns den Bruder oder die Schwester zur Seite gestellt hat. Wohl zusammengefügt. Meinetwillen oder der anderen Willen. Und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung nach der Wirksamkeit in dem Maße jedes einzelnen Teiles für sich das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Also wir sehen, wir alle sind mit hineingestellt in diesen Dienst der Auferbauung des Leibes des Christus und das in Liebe. Ein zweites Wort aus dem gleichen Kapitel. Ist wohl der Vers 29. Ich möchte vielleicht mal auf Vers 24 erst hinweisen. Ihr habt angezogen den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und wenn man dann fragt, wie sieht dieser neue Mensch aus, in wahrhaftiger Gerechtigkeit, Heiligkeit, dann muss man die Verse 25 bis 32 lesen. Da wird er beschrieben. Und ein Stück davon ist eben unser Vers 29. Da heißt es, kein faules oder kein verderbtes Wort gehe aus eurem Munde, sondern dass irgend gut ist zur notwendigen Erbauung, nach der Fußnote, nach dem Bedürfnis, das gerade vorliegt, auf das es dem Hörenden Gnade darreiche. Wer weiß, welches Bedürfnis jetzt gerade der andere braucht. Ja, ja. Wir merken, wie nötig das ist, was wir schon gesagt haben. Durch Weisheit, durch Verstand, durch Erkenntnis bei dem Hausbau. Kein verderbtes Wort, sondern das, was dem Hörenden Gnade darreicht, gerade die Gnade, die er jetzt braucht. Da gibt es auch in den Sprüchen wieder ein schönes Wort, das heißt, ein Wort geredet zu seiner Zeit, das ist wie goldene Äpfel in silbernen Prunkgefäßen. Ein Wort. Also nicht ein langer Vortrag. Ich gehe zum vierten Punkt. Bis wir alle hineingelangen in die Einheit des Glaubens. Einheit des Glaubens. Das Wort Einheit kommt zweimal vor. Die beiden Stellen nur im Kapitel 4. Das andere Wort hatten wir heute Morgen gehabt. Wisst ihr noch, wie es heißt? Die Einheit des Geistes bewahren im Bande des Friedens. Wir hörten, die Einheit des Geistes ist da, weil Gott jeden den gleichen Geist seinen Geist gegeben hat. Aber das Bewahren kann man nur im Frieden. Deswegen ist es so wichtig, für jede Versammlung, klein oder groß, dass man im Frieden Gottes ist. Bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens, Einheit des Geistes, Einheit des Glaubens. Ist es schwierig, zur Einheit des Glaubens zu kommen? Wenn wir es von außen ansehen, da habe ich den Eindruck, es will uns gar nicht gelingen. Karl Geyer sagte, wir sollten ja alle eins sein, nicht? Dass die Welt erkenne, dass Jesus der Herr ist, nicht? Und dann sagt er, die Welt hat recht, wenn sie uns fragt, welches von euren vielen Christentümern ist das Richtige? Wie viel gibt's? Mengen. Und doch steht das Wort da. Bis wir alle hineingelangen in die Einheit des Glaubens. Zuerst mal das Wort bis. Ich habe Heinrich Langenberg gelesen, von mir aus kann ich es nicht sagen, dass es für bis im Griechischen verschiedene Worte gibt. Und das Wort bis, das hier gebraucht wird, zeigt an, dass es einen längeren Zeitraum braucht. Mag sein. Aber dann kommt das Wort wir alle. Ich wurde heute Morgen schon auf dieses hingewiesen. Mir ist es so ein wichtiges Wort. Die Gemeinde ist eine Einheit. Da gibt es keine Einzelgänge. Da kann man nur in der Gemeinschaft der Heiligen reifen, in der Gemeinschaft der Heiligen vorankommen. Dass wir mit allen Heiligen völlig erfassen. So steht es geschrieben. Da gibt es keine Gruppierung. Wir stehen in einer Einheit. Und ich glaube, je echter und tiefer wir die ersten Worte nehmen, dann wird das andere verständlicher. Hinein in die Einheit des Glaubens. Der Glaube ist ja nicht aus uns. Haben wir schon mal wieder gesagt und gehört in diesen Tagen. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Karl Geyer hat es in einem Vers so formuliert. Der Glaube ist des Geistes größte Tat. Da hat der Geist Gottes gewirkt. Wenn wir in diesem Glauben einander begegnen, Geschwister, dann ist die Einheit da. Aber die Not ist bei uns allen, weil es so viele Christentümer gibt, wenn man das Wort gebrauchen darf. Da meint eben jeder, seine ist die richtige, nicht? Und dann kommt man in Spannung hinein. Ich habe ein Erlebnis gehabt. Ich bin ja 25 Jahre auf der Reise gewesen als Vertreter. Hatte mal so eine Kundenliste gehabt und da standen verschiedene Namen drauf. Einer davon, der war im Siegerland, den habe ich besucht. Ach, das war ein netter, freundlicher Herr, hat mir nichts abgekauft. Aber so nett und freundlich war, habe ich ihn wieder besucht. Hat mir nichts abgekauft. Ich habe ihn wieder besucht. Haben uns wieder gut unterhalten. Und dann erzählte er mir, ach Herr Kernchen, ich habe das Finanzamt im Haus gehabt. Und der Prüfer, ach, war der genau. Dann habe ich ihm aber gesagt, bevor Sie mir eine neue Veranlagung machen, da will ich vorher informiert werden. Ja, wird gemacht. Die haben es nicht gemacht. Und dann kamen die Bescheide. Und dann musste ich nachzahlen und nachzahlen und nachzahlen. Da habe ich eine Eingabe gemacht. Und dann wurde er zum Finanzamt bestellt. Und da sagte er mir, ach, da war ich bis zum hohen Herrn. Ach, war der streng mit mir, war der streng mit mir. Und weil ich gar nicht zurechtkam mit ihm, da sagte ich zu ihm, sagen Sie, habe ich Unrecht getan, beweise es mir. Habe ich Recht getan, warum schlägst du mich? Ich gucke ihn an und sage, Herr Zöllner, lesen Sie die Bibel? Ach ja, meint er. So, ich lese auch jeden Tag. Da gaben uns beide die Hand und sagten beide, wie aus einem Munde, ja, dann sind wir ja Brüder. Und dann haben wir uns über den Glauben unterhalten. War sehr schön. Und dann haben wir... Bitte?
Aber er hatte nichts abgekauft.
Nur langsam, nur langsam. Geschichte ist noch nicht zu Ende. Das ist auch dabei, aber nur was anderes. Dann haben wir uns schön unterhalten. Und dann kamen wir auf Namen, die wir beide kannten. Man kannte Bruder aus dem Siegerland. Und da sagte er, ja, Bruder Kernchen, der hat ja auch so seine Mucken. Ich wusste ja, was die Mucken sind, nicht? Unser Anliegen. Ja, ich hätte jetzt sagen können, aber Herr Zöllner, das ist biblisch, das ist richtig. Dann wäre unser Gespräch bald zu Ende gewesen. Bin es übergangen. Ich habe mich gefreut, dass wir uns die Vorderhand gereicht haben. Und dann kam das andere. Dann sagte ich, Herr Zöllner, jetzt ist aber spät, er hat eine kranke Frau gehabt. Hat er mir vorher schon erzählt. Sag ich, die Zeit ist jetzt um, Feierabend, gehen Sie zu Ihrer kranken Frau. Nein, nein, Bruder Kernchen, steht geschrieben, tut wohl an jedermann, allermeist an des Glaubensgenossen. Jetzt holen Sie sich einen Koffer rein. Naja, und von da an haben wir laufend Aufträge gemacht bei ihm. Er ist dann gestorben, aber der Sohn hat es weitergemacht. Aber da habe ich gemerkt, man muss weise sein. Man soll das Band der Bruderschaft wegen einer Erkenntnis nicht sofort durchschneiden, nicht? Einheit des Glaubens ist möglich, Geschwister. Man muss ein wenig weise sein, Takt haben und vor allen Dingen Liebe haben. Und dann, Einheit des Glaubens ist ja nicht schablonenhaft, nicht? Wir haben 4 Evangelien, die sind auch so unterschiedlich. Und doch sind sie eins. So ist es auch mit unserem Glauben. Dann kommt das 5. Oh, ich muss mich beeilen, ich höre gleich auf. Ich mache das kurz dann. Das 5. ist zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Da haben wir ein wunderbares Bild gehabt von Herbert Heinisch, Christologie. Ach, was ist es so wunderbar um die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Möchte es uns gehen wie der Apostel Paulus. Als er die erste Begegnung mit ihm hatte, da war die Frage, wer bist du, Herr? Und Paulus kam von dieser Frage nie los. Wer bist du, Herr? Und dann kann er sagen, dass es Gott wohlgefallen hat, seinen Sohn in ihm zu offenbaren. Was herrlich ist, wenn man hineingenommen wird in die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Für uns ist das auch so wichtig, Geschwister, dass wir einmal erkennen, Jesus ist der Sohn Gottes. Und dass wir dann einmal dieses Bekenntnis aussprechen. Einem anderen gegenüber. Aber zumindest sollten wir es im Gebet immer wieder tun. Jesus, der Sohn Gottes. Denn dann kommt diese wunderbare göttliche Zusage. Der bleibt in mir und ich in ihm. Was ist das für eine Zusage Gottes? Wenn man einmal bekennt, Jesus, der Sohn Gottes. Und dann denke ich an den Petrus, ihr wisst die Geschichte. Er hat es bekannt. Und er durfte bleiben in ihm. Lasst uns diesen Namen erkennen und auch das aussprechen. Das andere müssen wir jetzt lassen. Wir haben es ja gehört, Kolosser 1, Hebräer 1, diese herrlichen Bilder über den Sohn Gottes. Ja, dass wir den Sohn Gottes in seinem ganzen Reichtum, in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Herrlichkeit, vorbildlich, zukünftig. Die Bibel spricht davon, in einer Rückwärtsschau, in einer Vorwärtsschau, dass wir die herrliche Größe des Sohnes Gottes erkennen und erfassen dürfen. Noch ganz kurz jetzt 6 und 7. Gewaltig. Das 6. Zu einem vollkommenen Manne. Ein Mann. Ich glaube jetzt nicht mehr der Einzelne. Sehr wurden wir alle einzeln angesprochen, dass wir in dieses gesunde Glaubensleben, die gesunde Entfaltung hineinkommen. Jetzt geht es um den einen vollkommenen Mann. Man könnte sagen, der ausgewachsene Mann, der vollendungsgemäße, gemäß dem Endziel. Wenn wir daran denken, denken wir auch an die Worte, wir sollen einmal die Anfangsdinge des Glaubens zurücklassen. und sollen zu dem vollen Maß vorangehen. Das ist etwas so Wichtiges für den Einzelnen, aber auch im Blick auf die ganze Gemeinde Gottes, dass die Gemeinde Gottes zu diesem herrlichen Ziel heranreift, heranwächst. Könnten manche Bibelstellen noch dazu nehmen, ich lasse es sein. Ich erwähne noch den 7. Punkt. Das ist eigentlich die letzte Spitze von diesem, zu dem ganzen Vollwuchs der Fülle des Christus zu kommen, in ein Maß des Vollwuchses der Fülle des Christus. Das Wort für Vollwuchs, das da im Griechischen steht, hat es irgendwie mit dem Alter zu tun. Das Lebensalter, geistlich jetzt, das Lebensalter, das zur Aufnahme des vollen Reichtums Christi nötig ist. Wir müssen nicht meinen, liebe Geschwister, wenn der Tag X kommt, dann gibt es einen Bums und dann ist alles da. Gott geht den Weg des Wachstums. Gott geht den Weg der Entfaltung. Ich denke vielleicht, um ein Wort zu nennen, Epheser 2, Vers 7. Gott will in den kommenden Zeitaltern, in den kommenden Äonen, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erweisen. Ach, so einen Satz muss man, ich weiß nicht, wie oft lesen. Vielleicht habe ich ihn schon 100 Mal gelesen. Unendlich viel. Kommenden Zeitalter. Nicht nur Gnade, sondern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Und das noch in Güte gegen uns erweisen. Ich glaube, Geschwister, da brauchen wir eben ein inneres Herangereiftsein. Eben dieses Lebensalter. Das Vollwuchs der Fülle des Christus. Wenn er dieses Wort kommt, dann muss er an Karl Geier denken. Der würde jetzt, wenn er hier stehen würde, sagen, Geschwister, Epheser 5 haben wir die Fülle des Geistes. Hier, Epheser 4, haben wir die Fülle des Christus. Epheser 3 haben wir das Wort erfüllt zu der ganzen Fülle Gottes. Das geht über Bitten und Verstehen, über all unser Denken hinaus. Vielleicht noch einen kurzen Satz dazu, abschließenden Gedanken. Wir werden ja, wenn der Herr kommt, nach 2. Korinther 5, Vers 10, vor ihm, vor dem Bema des Christus, dargestellt werden. Da wird dann jeder empfangen. Nicht was er auf diesen Grund gebaut hat, sondern wie er auf diesen Grund gebaut hat. Ich bin so froh und dankbar, dass es nicht heißt was. Ach, ich armer Kerl. Was kann ich dann schon bringen? Aber wie? Kommt auf deine innere Einstellung drauf an. Wie ein jeder auf diesen Grund baut. Hier geht es also um das, nachdem der Grund gelegt worden ist für uns alle, wie jeder Einzelne nun auf diesen Grund aufbaut. Weil jedem Einzelnen von uns die Gnade gegeben worden ist nach dem Maße der Gabe des Christus. Und wir erwähnten es ja schon einmal, da wird alles offenbar gemacht. Das ist ein ganz wunderbar, der Text. Man muss ihn sich gründlich ansehen. Da steht 4-mal das Wort Werk und 3-mal das Wort Feuer. 4 ist unsere Sache, 3 ist die Zahl des Göttlichen. Wir werden also im göttlichen Feuer offenbar gemacht. Und da ist es mir so wunderbar, dass ich sagen darf, das ist kein Gerichtsfeuer, das ist ein Liebesfeuer. Mir ist das klar geworden an dem Philippus, als er da den Kämmerer getauft hat, seinen Auftrag erfüllt hat, dann wurde er entrückt und wo wurde er gefunden? In Astod. Astod heißt Feuer der Liebe. Wir werden also nach Astod entrückt. Das stimmt ja auch. Philisterstadt. Der Wechsel geht erst einmal hinein in diesen Lufthimmel. Wir werden im Feuer der Liebe offenbar gemacht. Aber dann ging er weiter bis nach Caesarea. Caesarea ist die Kaiserstadt. Und wir werden von diesem Tag dann weitergehen bis hin zur Gottesstadt, bis dann alles hinausgeführt ist. Weil der große Gedanke für die ganze Berufung ja der ist, der einmal das ganze All in allem erfüllt und dazu uns zubereitet, dass wir mit ihm diesen Weg gehen. Damit möchte ich aber schließen, sonst ist die Zeit doch überschritten.
Bitte, bitte noch.
Ja. Wir wollen danken, lieber Vater im Himmel, dass du so viel Vorsorge getroffen hast für all die Deinen. Und dass du in all den Jahrhunderten, da diese Gemeindezeit ist, da hast du immer wieder Menschen geschenkt, die du in besonderer Weise begabt und gnadet hast. Hast es getan bis in unsere Tage hinein, und ich kann dir auch nur danken, lieber Vater, für all die Brüder, die du mir in den Weg gestellt hast. Und ich kann dir nur danken, lieber Vater, dass du mich wirklich reich gemacht hast durch den Dienst so vieler Brüder. Ich möchte dir auch danken, dass du dieses Haus gegeben hast, dass auch hier dieser Dienst schon so viele Jahre, Jahrzehnte geschieht, doch auch zu diesem einen Zweck. Darum darf ich dich bitten, lege immer wieder weiterhin deinen Segen auf dieses Haus, auf jeden Dienst, damit dein Name geehrt, dein Name verherrlicht werde, du bald dein Ziel erreichst und der herrliche Tag kommt, da dein Sohn erscheint, um die Gemeinde zu sich zu rufen in das Licht. Und wenn wir dann das Brot brechen dürfen, lieber Vater, dann ist das eigentlich immer eine Vorwegnahme dieses Tages. Wir wollen immer, wenn wir das Brot brechen, in dein Licht treten, als würde es dieser Tag sein. Wir wollen danken, dass wir dir immer wieder alles offenbar machen dürfen und dass wir es immer wieder neu erleben dürfen, dass alles Offenbargemachte in deinem Licht auch zu Licht wird. Amen.